der Podcast. Die Welt der Super 8 Filme.
Immer dann, wenn die Temperaturen über 30 Grad sind, beschließen der Thorsten und ich, wir machen einen neuen Podcast. Warum auch nicht? Zwei schwitzende alte Männer, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie diese Bilder bei euch im Kopf sitzen bleiben werden. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Flimmerkino, der Podcast. Heute, ich habe schon gesagt, mit dem Thorsten. Grüß Gottle.
Hallo, hallo ihr da draußen. Hallo Lödi. Ja, tatsächlich. Also wir haben ja schon mehrere Podcasts im Sommer aufgezeichnet. Mhm. Aber ich glaube, so warm wie heute war es noch nie. Also es ist wirklich, ja, und du hast es ganz richtig bemerkt. Es sind zwei alte und vor allen Dingen übergewichtige Männer. Ne? Mhm. Denen fällt das alles nicht so leicht. Deshalb, wenn es heute etwas träge vonstatten geht, dann bitten wir das an dieser Stelle zu entschuldigen.
Genau. Und jetzt stell dir vor, man hätte diese alten, dicken Männer auch noch in ein Gorilla-Kostüm gesteckt.
Ja, womit wir schon beim Thema wären. Ne?
Richtig. Das war eine mega Überleitung, oder
also
nicht?
Das hätte ich mir nicht ausdenken können.
Ja, super. Ja, ist mir ganz spontan eingefallen. Oder ich habe wahlweise 3 Tage dran gesessen. Man weiß es nicht.
Ja, denn es geht heute tatsächlich mal um King Kong.
Ach was, wer hätte das gedacht? Gar nicht um Godzilla.
Ja, Godzilla können wir am Rande irgendwie abkaspern, aber gehört da nicht hin. Also wir haben uns überlegt, dass wir mal über die Super 8 Veröffentlichungen der King Kong Filme sprechen. Da gibt es ja zum einen den Film aus 1933, der allererste King Kong Film. Für mich nach wie vor auch der vielleicht nicht der beste, aber der schönste, also sehr schön anzusehen. Mhm. Und dann gab es ja von Marketing noch den Vierteiler der 1976er Verfilmung.
Ganz genau, ja. Es gibt, muss man dazu sagen, jetzt für die, die Vollständigkeit halber sagen, ach, da gibt es auch viel mehr Verfilmungen. Ja, das ist richtig. Es gibt noch eine aus 2005 von Peter Jackson, aber um die geht es nicht. Auch da kann es sein, dass die vielleicht irgendjemand irgendwo auf Super 8 hat. Ist ja nichts unmöglich. Aber wir sprechen heute tatsächlich über die beiden von Thorsten schon angesprochenen Fassungen. Und ich finde es sehr lustig, weil Thorsten hat die 1933er Fassung auf Super 8 und ich bin der Besitzer des Vierteilers von Marketing. Das war richtig so, ne?
Ja, das ist richtig. Wobei wir Peter Jackson in diesem Podcast vielleicht auch nicht ganz außen vor lassen können. Er wird sicherlich irgendwie zur Sprache kommen, aber... Ja. Ja, tatsächlich. Also ich habe den 1933er Film auf Super 8 und da gab es ja mehrere Veröffentlichungen. Also ich weiß aber nur von dieser einen Komplettfassung, die ich auch habe, wo er also ja bis auf so ein paar kleine Szenen wirklich komplett ist. Mhm. Und das war von der Firma Mountain. Mhm. Ist die auf den Markt gekommen. Mhm. Die waren alle in gleichen Covern, nur mit einer anderen Nummer versehen. Und ich habe den zusammengeschnitten, aber ich glaube, es waren 6x120 Meter. Mhm. Und dann gab es von der französischen Firma Film Office noch einen Zweiteiler zu jeweils 120 Metern, den ich persönlich nie hatte, aber ich habe gehört, der soll auch ganz gut geschnitten sein und vor allen Dingen soll die Qualität ein bisschen besser sein als bei meiner Mountain-Kopie.
Okay, das von der Schnittfassung habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört und da werde ich natürlich sofort hellhörig, weil ich ja ein Schnittfassungsfan bin und da muss ich natürlich dann mal meine Augen und Ohren offen halten.
Ja, das haben wir ja, also die Firma Film Office, die kommt uns ja ständig irgendwie so dazwischen, die in Frankreich ansässig war. Und ich habe ja in der Vergangenheit auch mal über Louis de Finesse gesprochen und die haben halt einige Sachen veröffentlicht, die in Deutschland so nicht erhältlich waren. Aber ich glaube, dass diese Schnittfassung von King Kong auch wieder in diesem Film-Office-Katalog zu sehen ist, den Andreas Schmielewski auf seiner Seite Super 8-Rezension hochgeladen hat.
Ah, da muss ich nachher mal nachschauen. Habe ich noch nie gesehen, dass das Ding irgendwo aufgetaucht wäre, weil sonst hätte ich da vielleicht schon gesagt, ja, da will ich auf jeden Fall mitsteigern. So, aber gut, egal.
Ja.
Du hast gesagt im Vorfeld, du präferierst, oh, war das ein tolles Wort, die 1933er Fassung, weil?
Ja, es war ja, also jetzt komme ich schon direkt auf Peter Jackson zu sprechen. Ich meine, dieser Film von ihm ist natürlich genial, dank der neuen Computeranimation zu der Zeit. 2005 ist der erschienen und die hatten natürlich alle Möglichkeiten.
Ja.
Und diese Möglichkeiten hatten Ernest Schulzeck und Marion C. Cooper, die Produzenten des 33er-Films, natürlich nicht. Denn die beiden waren natürlich angewiesen auf die Stop-Motion-Animation, die in diesem Film Willis O'Brien gemacht hat. Und deshalb liebe ich den Film, weil wir stellen uns das mal vor, das ist ja fast 100 Jahre her, ne? Dass man da also praktisch mit ganz viel Fantasie und mit ganz viel technischem Aufwand versucht hat, den Kinozuschauern ein perfektes Bild zu bieten. Ne?
Und es ist wirklich gut gelungen. Also ich hab den Film tatsächlich auf Blu-ray und habe ihn mir vor kurzem auch nochmal angeschaut. Er ist hervorragend gealtert. Er macht nach wie vor Spaß. Also trotz der alten Technik. Aber für einen fast 100 Jahre alten Film ist er wirklich super geworden. Also das muss die Menschen damals vom Stuhl gerissen haben, in meinen Augen.
Ja, gehen wir von der Animation nochmal einmal zurück. Mich würde vorab mal interessieren, wie du auf King Kong überhaupt aufmerksam geworden bist in der Kindheit, weil ich kenne ganz viele Leute, mit denen ich über diesen Film spreche und jeder hat so eine persönliche King Kong-Erinnerung.
Ja, die gibt es tatsächlich. Ich habe, man kannte die Geschichten über King Kong. So wurde erzählt und ich weiß, kann dir nicht mehr genau sagen, wie alt ich war. Lass mich 8, 9 oder 10 vielleicht gewesen sein. Und da hieß es dann plötzlich irgendwann in der Fernsehzeitung, der Film King Kong und die weiße Frau wird gezeigt. Und zwar war das tatsächlich an einem Nachmittag. Also es war nicht abends oder sonst, weil dann hätte ich es nicht gucken dürfen. Das lief irgendwann, ich weiß nicht, an einem Sonntagnachmittag, frag mich nicht, ist egal. Es gab die Ankündigung, es gab ein Bild dazu und es gab einen kleinen Lödi, der sich tierisch gefreut hat, dass er diesen Film endlich zu sehen bekommt. Und er hat tatsächlich auch in 1, 2 Nächten vorher davon geträumt, dass er diesen Film sieht. Jetzt, ich weiß nicht mehr, ich war irgendwie, glaube ich, war nicht im Film geschehen, weil den Film kannte ich ja nicht, aber irgendwie war King Kong irgendwie um mich rum, hinter mir her, glaube ich.
Er war präsent des Nachts.
Er war präsent des Nachts, genau. Und genauso war es dann auch. Ja, und dann lief dieser Film im Fernsehen, kann ich dir nicht mehr sagen, ob ARD, also ZDF, ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Aber er lief und ich fand ihn toll. Es kann sein, dass er gekürzt lief, weil es sind ja tatsächlich auch in der alten Fassung 1, 2 Szenen bei, wenn King Kong sich über die Dinosaurier hermacht, die man vielleicht im Nachmittagsprogramm dann weggelassen hat. Das weiß ich nicht mehr. Aber das war meine erste Begegnung mit diesem Film und ich fand ihn toll und er hat mich tiefgehend beeindruckt.
Ja. Ja, bei mir war es so, dass ich Anfang der 70er Jahre, ich denke mal so 75 oder 76 vielleicht, ein Spielzeug bekam. Und zwar aus dieser Spielzeugserie Big Jim. Sagt ihr das was?
Ja, klar.
Ja, das war so mein Favoritenspielzeug für so ein paar Jahre. Und da gab es so eine Safari-Ausstattung. Und da war halt ein Gorilla dabei. Der hatte so ein Rad im Rücken. Und wenn man daran drehte, konnte der die Arme bewegen. Aber mehr konnte der nicht. Er war so, aber sehr dekorativ. Und ich bekam dieses Spielzeug und mein Opa sagte sofort, oh, King Kong. Und da wusste ich zu der Zeit noch nicht, was er meinte, aber er hat mir davon erzählt, dass er diesen Film als junger Mann im Kino gesehen hat. Mhm. Und heute würde ich da erstmal stutzig werden, wenn mir ein, na gut, also jetzt müsste der Mann, der mir das erzählt, müsste jetzt 120 Jahre alt sein, aber weil so mein Opa ist schon sehr, sehr lange verstorben. Mhm. Und aber ich hatte immer gedacht, dass der in Deutschland erst nach dem Krieg uraufgeführt wurde. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert und es tatsächlich, es könnte sein, dass mein Opa den Ende 1933 tatsächlich im Kino gesehen hat.
Okay.
Denn der wurde dann irgendwann aus dem Kino wieder rausgenommen, aber er lief wohl eine ganze Zeit lang.
Mhm.
Ne? Es war ja schon die Machtübernahme der Nationalsozialisten und ich glaube, dass die den Film dann aus dem Kino wieder rausgenommen haben. Und naja, wie auch immer, also mein Opa hatte diesen Film gesehen und konnte mir Details aus diesem Film erzählen und das war also schon, ich erinnere mich, dass er sagte, ja, und am Ende des Films ist er dann auf so einen Wolkenkratzer geklettert.
Mhm.
So. Und die Flugzeuge haben ihn dann abgeschossen. Also der hat den schon verinnerlicht, den Film, und fand den wohl auch richtig gut.
Mhm.
Ja, und jetzt musste ich natürlich in meiner Neugier erstmal darauf hoffen, dass der vielleicht irgendwann mal im Fernsehen gezeigt wird. Aber das war zu der Zeit, also unglücklicherweise bei mir jetzt gerade mal nicht der Fall. Das kam dann erst irgendwie ein paar Jahre später. Da gab es im Fernsehen so eine Sendung, ich sage mal, die hieß diese Sendung Wiedergesehen, Neugesehen. Und mhm. da wurden immer so kurze Ausschnitte aus Spielfilmen gezeigt. Und da habe ich zum ersten Mal genau diese Szene auf dem Empire State Building gesehen im Fernsehen.
Ja.
Und und ich glaube, als Kind ist man ja sowieso Dinosaurier und King Kong Fan, ne? Glaube ich so. Also
ja, mit Sicherheit. Zumindest wenn man Junge ist. Die Mädchen, die hatten ja eher andere Vorstellungen.
Ja,
Weiß ich nicht,
genau. Aber ja, also wie gesagt, ich fand das super. Ich fand das Thema super. Ich fand den Film super. Und aber es hat dann doch ziemlich lange gedauert, bis ich ihn mal wirklich komplett gesehen habe.
Mhm.
Ja, genau. Und die Super 8 Komplettfassung, die habe ich vor vielen Jahrzehnten mal bekommen. Ich weiß gar nicht mehr woher, ob ich den auf einer Börse gekauft habe oder so. Und der war also schon deutsch synchronisiert, als ich den gekauft habe. Und da kann ich also zu dem 33er Film sagen, dass mir die deutsche Synchro so gar nicht gefällt. Ich weiß nicht, ob es die Originalsynchro ist oder vielleicht von der Wiederaufführung in Deutschland in den 50er Jahren möglich. Das kann ich nicht beurteilen. Aber die Synchro gefällt mir so gar nicht. Es war ja nun das Einzige, womit man Vorlieb nehmen konnte.
Mhm.
Bis ich dann mit meinem Neffen vor einigen Jahren diesen Film mal in so einem Programmkino gesehen habe. In Duisburg lief der im Filmforum.
Ja.
Und wir haben gesagt, wir gucken uns den mal an. Und dann hatten die aber, die haben ja noch mit 35 mm gearbeitet zu der Zeit.
Mhm.
Und die hatten ein Riesenarchiv in Düsseldorf, wo die also sämtliche Filmkopien aufbewahrt haben. Und die haben einfach die falsche Kopie gegriffen. Es gab dann nämlich im Filmforum in Duisburg die Version mit dem Originalton.
Ah.
Und das hatte zur Folge, dass ich meine Super 8 Komplettfassung praktisch wieder zurückvertont habe in die amerikanische Originalfassung, weil mir die Synchro im Original viel, viel besser gefällt als diese deutsche.
Mhm. Verstehe.
Ja.
Verstehe. Ja, wenn er 1933 tatsächlich in deutschen Kinos gelaufen sein sollte, wird er wohl eine Synchro gehabt haben, die dann möglicherweise in, wahrscheinlich, weiß ich nicht, meistens in den 50ern, 60ern nochmal neu synchronisiert worden ist.
Ja, aufgrund der
verbesserten Tonmöglichkeiten, die man dann vielleicht hatte. Es wäre nicht der einzige Film, der mehrfach neu vertont worden wäre oder später dann halt auch, ich sage jetzt mal so, die Tarzan-Dinger mit Johnny Weissmüller sind ja, glaube ich, auch mehrfach versynchronisiert worden dann, so, nur so als Beispiel.
Ja, aber ich finde gerade diese deutsche Synchro, finde ich, also mir gefällt die nicht. Aber es ist so, ja, vielleicht ist es der Zeit geschuldet. In den 50er Jahren synchronisierte man vielleicht anders als heute. Mhm. Ne? Also dieses klassische, in Anführungsstrichen sage ich das mal, ich weiß nicht, ob es da drin vorkommt, aber es kommt genau auf uns zu. Also das wird da wirklich ausgelebt in dieser Synchro, finde ich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich finde generell, also ich mag es nicht, muss ich dir also vollkommen recht geben, wenn alte Filme neu synchronisiert werden, weil halt die Tontechnik besser geworden ist oder weil man sagt, es gibt ja zum Beispiel diese blöden Beispiele, dass man Filme wie Flammendes Inferno ist ein sehr schönes Beispiel für mich.
Ja.
Das hat man neu synchronisiert, um dem Surround-Sound quasi gerecht werden zu können. Und es ist einfach nicht schön. Es gefällt mir nicht. Der Weiße Hai hat das gleiche, den gleichen Effekt.
Ja, ja.
Die zweite Synchronfassung ist nicht schlecht. Ich will die nicht schlecht reden. Die ist wirklich, die ist sogar gut. Aber sie ist nicht die Originale. Also es ist für mich ein Unterschied, ob ich Hans-Jörg Felmy höre als Stimme von Chief Brody oder eben, es war nicht Hartmut Neugebauer. Ist auch egal. Derjenige, ich sag mal, die Stimme von Eddie Murphy, die ursprüngliche war. Mir fällt der Name nicht ein. Wie gesagt, die Synchro ist okay, aber es ist nicht das Gleiche. Hm. Und ich finde, Bild und Ton dürfen für mich gerne zusammenpassen. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr alten Film sehe mit einem sehr neuen Ton, passt das für mich nicht zusammen. Mein Gehirn kriegt das nicht verarbeitet, weißt du? Ich habe dann immer so im Hinterkopf, dass ich sage, eigentlich müsste es knistern und knacken und die Stimmen müssten blechern klingen, dann würde es passen. So.
Ja, geht mir ähnlich, muss ich sagen. Haben wir, glaube ich, auch in einem der letzten Podcasts schon mal angerissen, dieses Thema.
Ja.
Und da bin ich, glaube ich, auch auf Grease gekommen, weil der hatte ja auch eine neue Synchro bekommen.
Genau, ja.
Aber da hat man ja zumindest die deutsche Synchronstimme von John Travolta praktisch wieder eingesetzt bei der Neusynchronisation.
Ja, hat man bei Jäger des verlorenen Schatzes auch gemacht. Da hat man auch Wolfgang Pampel wieder genommen, allerdings 30 Jahre später. Und es klingt einfach nicht so schön. So, der böse Nazi-Oberst mit der Brille und dem Hut ist im Original synchronisiert von Wolfgang Spier. Und das ist einfach eine Stimme, die passt so genau.
Ja.
Und das geht in der neuen Synchro einfach unter. Also, wie gesagt, ich sage immer, eigentlich Finger weg davon. Es kann meist nur in die Hose gehen. Weil du hast halt auch viele Filmfans, die halt eben auf die Originalsynchronisation schwören. Und sagen, das ist sie, so war die ursprünglich gedacht und das sollte sie auch sein und die sollte nicht verändert bleiben. Ich weiß, wir schweifen gerade so ein bisschen ab, aber es hat ja auch mit deiner King Kong-Variante zu tun. So.
Ja, richtig, genau. Ne? Und wir haben ja vorhin, oder du hast es ja schon angerissen, auch die Animation in diesem Film. Ne? Du fandst die ja auch ganz gut.
Absolut.
Und das ist auch total. Also es ist crazy, wenn man sich überlegt, dass man heute mit ein paar Klicks solche Effekte vielleicht noch besser erzielen kann, mussten die ja damals wirklich gucken, wie kriegen wir es denn hin? Und ich glaube, dass Willis O'Brien 1924, glaube ich, schon mal einen Film gedreht hat über Dinosaurier, The Lost World. Kennst du den?
Ja.
Also, und ich glaube, der diente ihm auch so ein bisschen als Vorlage für die Dino-Szenen in dieser King Kong-Verfilmung dann hinterher. Mhm. Wobei er die Animation bis dahin immer weiter ausgebaut hat. Ne? Und die haben ja mit unglaublichen Tricks gearbeitet bei dieser King Kong-Verfilmung. Ne?
Ja.
Also, wenn man sich das vorstellt, so als Laie, da wird also so eine animierte King Kong-Puppe in Stop-Motion aufgenommen, also Einzelbild für Einzelbild. Und dann am End muss es ja irgendwie dazu kommen, dass die Schauspieler auch zu sehen sind. Und dann haben die, also ich hatte mal ein schönes Bild gesehen, da wurde das anschaulich erklärt, das ist mir noch in Erinnerung. Da wurden die Hintergründe zum Beispiel, die waren grundsätzlich auf riesigen Leinwänden gemalt. Das fiel dann aber auch nicht so auf, weil es ja ganz im Hintergrund sowieso ein bisschen verschwommen aussah.
Ja.
Ja, und dann wurden so ähnlich wie bei den Disney-Filmen, hast du schon mal von der Multiplane-Kamera gehört?
Ja.
Da konnte man halt so verschiedene Ebenen mit ins Bild einbauen.
Genau.
Bei der Multiplane-Kamera zwar liegend, aber bei dieser King Kong-Geschichte stehend. Also mhm. es waren so durchs oder transparente Leinwände auf so einer Gaze, wo dann mit Hilfe von Umlenkspiegeln Projektoren also dann auch Landschaften drauf projiziert haben und so weiter.
Ja.
Und dann wurde das alles mitsamt der Schauspieler im Vordergrund noch einmal komplett abgefilmt und dann hatte man die fertige Szene.
Mhm.
Also was für ein enormer Aufwand.
Ja.
Und dafür, dass es so, also die Animation zu der Zeit noch in den Kinderschuhen steckte, finde ich, ist das total gut gelungen.
Ist es. Also ich sage halt, ich bin bis heute noch sehr begeistert davon und ich bin halt natürlich auch ein Fan von handgemachten Effekten. Wie du schon sagst, du kannst natürlich heute mit CGI und wahrscheinlich auch in Zukunft viel mit KI wahnsinnig tolle Effekte erzielen, aber das kann halt jeder. Also ich sag's jetzt so, wie es ist. Ich sitze gerade, kann ich als Beispiel sagen, an der Überlegung, ob ich für unseren Flimmerkino-Kanal, für den Videokanal eventuell das Intro ein bisschen umbaue und habe da auch ein bisschen mit KI gespielt. Da kommen Effekte bei rum, wo du sagst, wow, Hammer. Aber es ist eben nicht handgemacht, sondern ich habe zwar eine Idee, und die KI setzt die halt für mich um. Das ist toll, das kann man jetzt bei kurzen Sequenzen oder so machen. Aber das ist eben nicht das, wo man sagt, okay, das alte Intro vom Kanal ist halt noch selber zusammengebaut.
Weißt
du, so abgefilmt und die Effekte reingesetzt und das so hat man, es ist auch am Rechner entstanden natürlich, aber da habe ich halt ein paar Wochen dran gesessen. Und an diesem KI-Video, da habe ich eine Idee und da sitze ich 6 Minuten dran, weil so lange braucht die KI, um das Video 15 Sekunden zu generieren. Toll, es sieht super aus, aber es ist nicht das Gleiche. Und deswegen mag ich halt so handgemachte Effekte, wie sie halt da 1933 zum Einsatz gekommen sind. Und sie sind für die Zeit, wie du sagst, bombastisch. Es ist halt einfach nicht zu übertreffen, weil man halt, wenn man weiß, was da für eine Arbeit hintersteckt, ist es umso imposanter und umso mehr Wow-Effekt. Ja, so.
Ja, und es hat ja auch so eine ganz, ich würde fast sagen, wenn man den Film heute nochmal sieht, es hat ja so eine märchenhafte Atmosphäre, finde ich.
Richtig.
Ja. So unheimlich detailverliebt, ne, gestaltet.
Ja.
Und er hieß ja auch ursprünglich in Deutschland Die Fabel von King Kong, bevor er dann irgendwann King Kong und die weiße Frau hieß.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Ja, aber das ist ja auch wieder so, ne? Das ist wieder, warum brauchte es in Deutschland diesen Zusatz und die weiße Frau, ne? Das ist so gaga irgendwie.
Ja. Die deutsche Filmindustrie neigt irgendwie dazu, solche Sachen immer wieder. Du hast es letztens schon im letzten Video und auch im vergangenen Podcast gesagt, warum heißt es Balduin das Nachtgespenst, Balduin der Trockenschwimmer, Balduin der Ferienschreck. Ja, Balduin der Panzerknacker habe ich jetzt irgendwie noch so. Nichts davon hat damit zu tun. Das ist einfach, vielleicht hat man gesagt, King Kong und die weiße Frau ist irgendwie ansprechender. Dann gucken die, King Kong weiß keiner, wer das ist, so nach dem Motto. Und wenn wir da jetzt noch eine weiße Frau reinpacken, dann wird es für die Leute vielleicht spannender. Aha.
Das kann sein. Naja,
ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht, ja.
Genau. Das ist Quatsch. Die 76er-Fassung hieß ja dann Gott sei Dank einfach nur King Kong. So, da hat man die weiße Frau weggelassen.
Genau, ja. Zum Zustand der Komplettfassung kann ich eigentlich noch sagen, dass der durchweg ganz gut ist. Also er hat vielleicht eine ganz leichte Unschärfe und ist nicht ganz so kontrastreich. Aber also den kann man super vorführen. Also, ne, wenn man sagt, okay, der Film ist von 33, kann man da qualitativ auch ein paar Abstriche machen, finde ich.
Muss man auch, sollte man auch. Also, aber mein Gott, das ist, wie gesagt, der Film ist fast 100 Jahre alt. Gut, die Super 8-Fassung ist keine 100 Jahre alt, aber du musst ja von einem gewissen Ursprungsmaterial ausgehen, was vielleicht auch nicht immer das Beste war.
Ja.
Von daher, alles gut.
Ja, und zum Schnitt, weil du ja auch vorhin schon gesagt hast, dass der irgendwie zwischendurch auch mal geschnitten wurde, vielleicht als der im Fernsehen lief. Also was ich hundertprozentig weiß, ist, dass in Deutschland sehr lange Zeit die Szenen herausgeschnitten wurden, als er die Eingeborenen zertrampelt oder sogar frisst. Das konnten wir lange Jahre nicht sehen. Ich glaube, es gibt mittlerweile DVDs, wo diese Szenen wieder drin sind.
Ja.
Ne?
Gibt es.
Ja.
Ja, aber das ist das, was ich meinte. Vielleicht für die Nachmittagsvorstellung im Fernsehen wurde das vielleicht einfach rausgenommen, weil da konnte ich mich so auch nicht wirklich dran erinnern. Weil ich, als ich dann viele, viele, viele Jahre später, nämlich genau vor 2 oder 3 Jahren, da gab es ja dann eine neue Blu-ray Edition, die hat mein Sohn mir geschenkt.
Ja.
Da habe ich nämlich so eben diese Szenen drin gehabt und gedacht, hups, der ist ja doch relativ brutal für damals. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also gehe ich davon aus, dass die Szenen damals gefehlt haben im Fernsehen.
Und eine ganz berühmte Szene haben wir alle nie gesehen. Denn es gab ja wohl, hab ich jetzt mal nachgelesen, es gab wohl eine Testvorführung in den USA, als der Film dann fertiggestellt war, um die Reaktion des Publikums zu testen. Und da gab es ursprünglich wohl eine Szene mit Spinnen.
Okay.
Und allerlei kriechendem Getier, also Skorpione waren auch mit drin, glaube ich. Und das fand statt nach der Szene, als Kong die Leute von diesem Baumstamm schüttelte und die in diese Schlucht fielen.
Mhm.
Und auf dem Grund dieser Schlucht kamen die teilweise zur Besinnung oder waren direkt tot und wurden dann aber noch zusätzlich von spinnenartigem Getier gefressen.
Okay.
Und und die Zuschauer der Testvorführung müssen also wirklich extrem schockiert gewesen sein über diese Szene. Und dann hat man sich dazu entschlossen, die einfach komplett rauszunehmen.
Mhm.
Und die gilt bis heute auch als verschollen.
Okay.
Ist also nie mehr wieder aufgetaucht. Aber kommen wir nochmal zu Peter Jackson. Der hat dann als der Film, sein King Kong-Film auf DVD und Blu-ray herauskam, hat der als Bonusmaterial sozusagen diese fehlende Spinnenszene nochmal nachanimiert. Und zwar genauso im Stil wie 1933.
Mhm.
Dass man sich zumindest ein Bild davon machen kann, wie könnte die Szene denn ausgesehen haben? Denn es gibt, soweit ich weiß, aus der Originalszene nur ein einziges Standbild von einer Spinne.
Okay.
Ja.
Das siehst du mal, das wusste ich auch nicht. Und über die Szene hat ja Peter Jackson sich durchaus hergemacht und die sehr ausgeschmückt, finde ich. Von daher, also da hat er ja noch ein paar Ideen draufgesetzt, also was das angeht.
Ja, also in seinem Film kommt die ja gar nicht vor, die Szene, sondern nur in dem Extra, ne? Dann.
Ja, doch, soweit ich mich erinnere, fallen eben Peter Jacksons King Kong durchaus auch in die Schlucht und werden von komischem Kriechgetier angegriffen.
Ja, aber also das, was ich meine, ist ja jetzt auch wurscht. Aber das, was ich meine, ist also speziell für das Extra-Feature dieser DVD produziert worden und ist auch in Schwarz-Weiß. Mhm. Also dann auch es mutet auch an wie eine Stop-Motion-Animation.
Okay, so. Ja, jetzt habe ich verstanden, ja.
Ja, naja, wie auch immer, die Originalszene werden wir nicht mehr zu Gesicht bekommen. Aber ich glaube, das tut dem Film auch keinen Abbruch, denn es sind genügend schöne Szenen drin.
Mhm.
Ne? Und kommen wir mal auf den 76er-Film. Über den weißt du ein bisschen mehr. Ich hatte den mal, irgendwie diesen Vierteiler, und habe den aber irgendwann wieder abgegeben, weil er mir einfach so gar nicht gefallen hat. Und ich habe jetzt auch vor diesem Podcast mir nochmal Szenen angeguckt und er wird für mich nicht besser. Aber ich glaube, du findest den ganz gut. Ne?
Er ist okay. Also ich mag ihn im direkten Vergleich mit der 33er-Fassung oder natürlich dann eben der 2005er-Fassung fällt er natürlich ein bisschen ab. Das ist so. Man hat natürlich einiges so aus den typischen 70er-Jahre-Geschichten genommen. Ich sag mal, es gibt Unterschiede zum Original und auch zur Neuverfilmung von 2005. So haben wir es hier nicht mit einer Filmcrew zu tun, die auf die Insel kommt, sondern es ist eine Ölbohrgesellschaft, die da nach Öl sucht und solche Sachen macht. King Kong klettert später nicht aufs Empire State Building, sondern auf die Twin Towers.
Ja.
Und er wird nicht von Flugzeugen, sondern von Hubschraubern attackiert. Ja. Das war halt so, ja, so ein bisschen ins Moderne geholt. Die Geschichte wurde halt in die 70er Jahre gelegt. Ja,
ja, und, genau.
Auch mit anderen Techniken. Also man hat zum Beispiel für diesen Film einen 12 Meter großen Animatronic Kong gebaut. Der nie so funktioniert hat, wie man sich das vorstellte. Deswegen bekommt man in dem Film tatsächlich auch weniger von dieser großen Figur zu sehen, sondern man hat immer so einzelne Ausschnitte, die Hände oder halt einmal Großaufnahme aufs Gesicht und so weiter. Und muss man halt sagen, ähnlich wie in den alten Godzilla-Filmen ist auch hier jemand ins Gorilla-Kostüm gestiegen. Tatsächlich. Und zwar, ich hatte mir das hier aufgeschrieben, lass mich eben schauen.
Ja.
Genau, Rick Baker war das. Er hat nämlich ein sehr detailreiches Gorilla-Kostüm getragen.
Ja.
Der ist dann da reingeschaut.
Und das ist eigentlich schon auch der Hauptgrund, warum ich diesen Film nicht mag. Ich mag grundsätzlich keine Filme, wo Menschen in irgendwelchen Tierkostümen stecken. Das hat für mich immer irgendwas von Muppet Show und brauchte Peter Jackson 2005 ja dann nicht mehr.
Mhm.
Und das, aber trotzdem, du hast ja von dieser CCI-Animation gesprochen vorhin, ne?
Mhm.
Da waren ja immerhin noch Schauspieler beteiligt, die dann eben diese, naja, wie soll man sich das vorstellen? Die wurden verkabelt, ne? Und die Bewegungen wurden dann praktisch auf die Animation übertragen.
Genau.
Und das macht den Peter Jackson-Film glaubwürdiger, finde ich. Der Mann im Affenkostüm in der 76er-Verfilmung ist dir sicherlich aufgefallen, der wirkt schon so unecht aus dem Grund, weil er aufrecht läuft.
Ja.
Also das ist mir so aufgefallen.
Ja.
Das ist ja selbst bei der 33er-Version nicht der Fall. Er hat ja immer so gebeugte Knie, King Kong in diesem Film, und überdimensional lange Arme.
Ja.
Und das macht es irgendwie authentisch. Und in dieser 76er-Verfilmung ist es einfach so, ja, es sieht so aus, als würde ein Mensch im Affenkostüm spazieren gehen.
Ja, das ist ja auch so. Und das ist halt das, aber das ist so dieses typische 70er-Jahre-Film-Ding. Man hat halt gedacht, zum einen bauen wir so einen Animatronic, der halt super echt aussieht. Und zum anderen legen wir in verschiedenen Aufnahmen einen ins Kostüm. Das merkt kein Mensch. Wir arbeiten dann mit Miniaturen und so weiter, was die U-Bahn und oder Straßenbahn angeht. Und wenn er halt da durch die Kulissen rennt und das wird schon funktionieren.
Ja.
Also ich glaube sogar, dass es aus Sicht in den 70ern, als der Film rauskam, durchaus funktioniert hat. Heute haben wir den Vergleich, wie du schon sagst, zwischen Peter Jacksons Version und der von John Guillermin, der die 76er gemacht hat. Da sieht man natürlich, da kann man natürlich sagen, furchtbar. Also was da jetzt in den 70er Jahren, die sich dabei gedacht haben, verstehe ich
nicht. Ja. Also wenn ich da richtig informiert bin, dann ist dieser, ich sag mal, robotergesteuerte Affe in dem 76er Film auch nur ein einziges Mal zu sehen, und zwar da, wo sie den in diesen Käfig stecken, ne, um ihn dann vorzuführen. Ne?
Da ist er komplett tatsächlich soweit zu sehen. Ja, man hat
ist aber sonst... ist dir sicherlich auch aufgefallen, dass er komplett anders aussieht als der Mensch im Affenkostüm. Ne?
Ja, klar, natürlich.
Das ist so trashig, Blödi, weißt du, das ist so, das erinnert so voll an diese King Kong-Geschichten da aus Japan. Ne? So,
ja, es stimmt. Vielleicht hat man das so ein bisschen als Hommage genommen, ich weiß nicht. Vielleicht hatte man ursprünglich vor, generell hauptsächlich mit diesem Animatronic Kong zu arbeiten und hat dann aufgrund der Tatsache, dass es eben fast nie funktioniert hat, gesagt, okay, wir stecken jetzt doch irgendeinen ins Kostüm. Ich kann es dir nicht sagen. Er sieht immer an, aber das ist nicht die einzige Stelle, wo es auffällt, weil es fällt auch auf, wenn man ihn zum Beispiel laufen sieht durch den Dschungel oder über die Insel. Ja. Und dann gibt es halt diese Nahaufnahmen von seinem Gesicht, da sieht er auch komplett anders aus.
Ja.
Und man merkt da auch die Unterschiede. So, weißt du?
Also, was mir da noch aufgefallen ist in der 76er-Verfilmung, dass auf Skull Island gar keine prähistorischen Tiere wohnen. Bis auf diese Schlange. Ich hatte mal als Kind so von der Kirmes, da gab es immer so Spielzeugbuden, hatte ich mal so eine Schlange, die furchtbar nach Erdöl stank, so aus Vollgummi. Mhm. Und die sah original so aus wie die Schlange in diesem 76er-Film. Also auch die fand ich total blöd animiert und diese Szene, die finde ich wirklich grausam. Wie geht's dir denn da?
Ist sie auch. Es ist, aber ich bleib dabei. Es ist natürlich ein Problem gewesen, glaube ich, in den 70ern. Man war noch nicht so weit, dass man komplett auf Kostüme hätte verzichten können. Animatronic wäre, Stop Motion wäre zu sehr aufgefallen noch. Also hat man es halt mit Animatronic und mit Kostümemischung ausprobiert. Und nicht umsonst, glaube ich, hat man die prähistorischen übrigen Tiere weitestgehend außen vor gelassen, weil es, glaube ich, dann sonst noch katastrophaler gewesen wäre.
Ja.
In der Darstellung, wenn ich mir das so überlege, dann hätte man wahrscheinlich auf ähnliche Animationen wie in Caprona zum Beispiel vielleicht zurückgreifen müssen und das hätte den Film noch deutlich unglaubwürdiger gemacht.
Mhm.
Also ich mag ihn trotzdem, aus dem einfachen Grund, eben weil er seine Schwächen hat. Weil er natürlich auch mit Schauspielern aufwartet, die man später auf jeden Fall, die dann noch große Stars geworden sind. Jeff Bridges zum Beispiel hat viel dazu beigetragen. Jessica Lange hat ihren ersten Auftritt in diesem Film, die ja später auch, ist jetzt nicht die Megastar oder große Königin geworden, aber man kennt sie bis heute. Dann hat man eine, wie ich finde, sehr schöne Musik von John Barry da drunter gepackt. Also die ist auch passend. John Barry kennt man vielleicht, hat unter anderem James Bond und solche Musiken geschrieben.
Ja.
Und so ein bisschen gefällt es mir halt auch mit der Neuinterpretation, dass man es eben in die 70er komplett verlegt hat. Also man hat Figuren genommen, die aussehen wie in den 70ern, Schauspieler und dass der Style der Schauspieler ist halt wie in den 70ern. Die Tatsache, dass es das World Trade Center ist und nicht das State Building und so, das gefällt mir, dass es Hubschrauber sind, die halt aktueller waren und eben keine Doppeldecker mehr. Und es hat schon ein bisschen was von, okay, wir treiben die Geschichte ins Moderne. 2005, Peter Jackson hat ja wieder komplett zurückgedreht und gesagt, okay, wir gehen wieder in die 20er, 30er Jahre. So.
Ich glaube, das hatte aber auch Gründe. Denn ich glaube, also der war ja von Universal, ne?
Mhm.
Glaube ich. Und der 76er-Film war ja nicht von Universal, sondern hilf mir mal, weißt du das?
Sowas weiß ich. Das müsste Paramount gewesen sein, aber sicher bin ich nicht.
Paramount war es, ja, richtig, ganz genau. Und da gab es ja wohl einen Rechtsstreit vor dieser Neuverfilmung zwischen Paramount und Universal. Und Universal wollte also das gleiche Thema verfilmen und die stritten sich dann, die beiden Filmfirmen, wer denn die Rechte vorher zugesichert bekommen hat von RKO.
Mhm.
Und Universal ist auf der Strecke geblieben, aber Universal hatte 1975, 76 schon den Anspruch, den Film auch wieder 1933 spielen zu lassen. Und das hat Peter Jackson ja dann am Ende auch durchgesetzt, ne, in seiner Neuverfilmung. Ja.
Ich habe das Gefühl, du bist deutlich besser vorbereitet als ich, wie immer.
Ach, Quatsch. Also, nein. Aber
nein, schön. Das ist gut zu wissen. Das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht.
Ja, so. Ich habe ein Fun-Fact noch gelesen zu dem 33er King Kong-Film. Es gab schon Plakate, bevor der Film überhaupt ins Kino kam. Und da wurde als Drehbuchautor Edgar Wallace präsentiert.
Mhm.
Und das finde ich also interessant, weil er hatte wohl auch, er war damit beauftragt, ein Drehbuch für diesen ersten King Kong-Film zu schreiben.
Mhm.
Und er hatte wohl auch schon ein Skript in der Tasche, was noch nicht ausgearbeitet war, aber verstarb dann Also musste das jemand anders übernehmen. Mhm. Und das wäre jetzt auch mal interessant, wie dieser Film wohl geworden wäre, wenn Edgar Wallace das Drehbuch tatsächlich geschrieben hätte. Ne?
Ja, er war aber durchaus ein ganzes Stück dran beteiligt, weil viele seiner Ideen sind übernommen, soweit ich weiß.
Ja, ja. Naja, wie auch immer. Also, ja. Fun Fact am Rande.
Das ist zum Beispiel, muss ich ganz kurz sagen, wo du Filmplakate ansprichst. Wenn man sich das 76er Filmplakat anschaut von King Kong und diesen Affen.
Die Starfighter.
Ja, das auch. Aber wenn man diesen Affen sieht, der so überhaupt kein bisschen Ähnlichkeit hat mit dem Kong aus dem Film.
Also ja.
Man hat es ja oft, ich mag ja gezeichnete Filmplakate, das ist auch völlig in Ordnung.
Ja.
Aber das wäre schon schön gewesen, weil da wird er dargestellt wie ein absolutes Monster. So,
ja,
weißt du? Und,
ist richtig.
Und das ist er nicht.
Richtig.
Also,
ich habe das Plakat tatsächlich gerade vorliegen, weil ich so ein altes Kioskheftchen über die King Kong-Geschichte rausgekramt habe, aus den 70er Jahren. Und du hast recht, also er sieht aus auf diesem Plakat wie ein furchterregendes Monster. Mhm. Er hat da so ganz merkwürdige Gesichtszüge,
ja,
die auch schon irgendwie mit einem Affen eigentlich schon gar nichts mehr zu tun haben.
Ja.
Und aber interessant finde ich auch die Starfighter, ne? Dass also dass, ja, da von Hubschraubern ist da keine Spur, ne?
Ja, auf dem Plakat, was ich hier habe, doch. Also da sind zwei Hubschrauber und ein Starfighter,
okay,
drauf tatsächlich. Aber ich versuche irgendwie, wir setzen ein paar Bilder irgendwo noch mit rein, damit man die sehen kann.
Ja.
Es gab wahrscheinlich dann verschiedene Varianten. Also
ja,
so hier in meinem,
ja,
Plakat zum Beispiel steht da mit einem Fuß auf dem einen Twin Tower und
ja,
mit dem anderen,
richtig,
auf dem,
genau,
anderen. Also da steht da so, ja. Es passt auch Größenordnung,
ja,
das passt nicht.
Richtig, macht überhaupt gar keinen,
ja,
Sinn, ne? Genau, ja. Naja, gut, aber ja, das sollte wahrscheinlich die Leute ins Kino locken, ne? Weil es ist halt, ja, ein bisschen überzogen dargestellt, ne? Ja.
Ja, aber wenn man die Story von King Kong war ja jetzt nicht unbekannt, auch nicht 1976,
ja,
dann hätte es,
ja,
dieses furchterregende Foto in meinen Augen nicht gebraucht. Also,
ja.
Ja, gut, aber das waren die 70er, man wollte halt ja, so reißerisch wie möglich irgendwie sein.
Ich sehe hier in diesem Heftchen, sehe ich auch so Standfotos aus dem 76er Film, zum Beispiel von der Schlussszene.
Mhm.
Da wird ja dann wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, ob es dieser Roboter King Kong war, der dann da praktisch stirbt vor dem World Trade Center.
Ja.
Oder vielleicht haben sie komplett nochmal einen neuen Affen gebaut, der da liegt. Aber das ist so, das habe ich schon, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, warum liegen denn da so viele Styroporplatten auf dem Boden? Ne? Und das soll wohl die Pflasterung sein. Also der ist da runtergefallen vom World Trade Center und hat dann praktisch den Straßenbelag kaputt gesprengt.
Ja.
Und er liegt da so in einem Haufen von weißen Styroporplatten, was also auch total unrealistisch wirkt, finde ich. Naja, gut, aber nur am
Ja, Band. Also wenn man den Film auf Super 8 guckt, dann fällt einem das aufgrund der Schärfeverhältnisse gar nicht so sehr auf. Und ja, vielleicht sollte man sich die Fassung grundsätzlich nur in der Schnittfassung von Marketing anschauen und sagen, ach ja, da kann man über so vieles hinwegsehen. Manche Effekte verschwimmen da einfach.
Aber wo wir jetzt bei der 76er Fassung sind, die ich nicht mehr so gut in Erinnerung habe auf Super 8, wie ist der denn technisch, dieser Film? Also, Wie ist es? Hat der noch gute Farben? Ist der unscharf? Wie ist der Ton?
Nee, der ist okay. Ich hatte es ja, für die, die es wirklich interessiert, gibt es Ausschnitte hier auf dem Kanal, weil ich das ja schon mal rezensiert habe. Also es ist so, dass die Schärfe ist völlig in Ordnung. Es gibt so zwei, drei Stellen, wo man vielleicht ein bisschen nachstellen muss. Der Schnitt an sich ist super gelungen. Also das ist die Fassung dauert ja, dass der einzige Vierteiler von Marketing war, etwas über eine Stunde. Reicht. Finde ich, reicht völlig aus, da sind die Längen weg. Der Ton ist super, der klingt wie damals, also so, ich merke jetzt keinen großen Unterschied zwischen meiner Super 8 Fassung und der DVD beziehungsweise Blu-ray.
Ja.
Und ich habe das Glück, dass ich tatsächlich noch sehr, sehr gute Farben habe. Die haben einen Hauch von rötlichem Stich, aber es ist wirklich nur ein Hauch. Es gibt ganz viele Kopien, die tatsächlich ziemlich rot sind oder sehr, sehr braun sind. Es gab ja wohl sowohl Acetat als auch Polyester-Kopien.
Ja.
Ich habe eine auf Acetat und da sind die Farben toll.
Aber du hast halt Glück gehabt, denn oftmals, wenn man solche Filme, solche Mehrteiler kauft, ist zumindest ein Teil oder so als Ausrutscher dabei.
Ganz,
ne?
Oft, ganz oft. Bei mir in dem Fall habe ich wirklich Glück gehabt. Ja, ich habe den von einem Bekannten gekauft. Also was heißt, ja doch, man kann sagen, um fünf Ecken bekannt. Also sie hatte die Fassung vorher schon gesehen. Ich wusste also, was ich kaufe. Ich kannte sowohl das war kein Glückskauf. Ja, ich kannte die Hüllen, die sehen alle noch wirklich aus wie neu. Ich kannte die Rollen alle im Einzelnen und habe dann gesagt, okay, den nehme ich. Wenn du den irgendwann mal verkaufst, habe ich gesagt, dann nehme ich den. Und er hat ihn irgendwann mal verkauft zu einem Preis, wo man nicht drüber sprechen sollte. Aber ich wollte ihn unbedingt haben, weil das ist halt so, einer der Filme, wo ich sage, der muss in meine Sammlung rein.
Ja.
Und ich habe halt die 33er-Fassung noch nicht. Irgendwann lege ich mir die auch mal irgendwo zu. Aber bis es soweit ist, ist das mein King Kong.
Da bin ich aber auch total überfragt, wenn der mal auftaucht, so bei eBay oder so, der 76er King Kong in vier Teilen, wie liegt der denn preislich so, weißt du das?
Sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe ihn schon für 50 € gesehen, ich habe ihn schon für 200 € gesehen. Kommt sicherlich auch immer so ein bisschen auf die Fassung an, also wie sie aussieht. Ich glaube, die Polyester-Fassungen werden tatsächlich etwas höher gehandelt als die Acetat-Fassungen.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe bis dato nur ziemlich rote Kopien gesehen. Sicherlich auch mal etwas weniger rote. So eine Fassung, wie ich sie halt habe, habe ich bis dato noch nicht gehabt oder auch nicht wieder gesehen. Ja. Deswegen steht meine auch in Stein gemeißelt bei mir im Regal und wird auch nicht mehr abgegeben. Aber das ist halt im Moment, lässt sich das, finde ich, preislich sowieso total schwer sagen, weil da tauchen plötzlich Filme auf, auch bei eBay oder Kleinanzeigen, wo ich vor einem Jahr noch 40 € für bezahlt habe, die stehen da jetzt für 170 oder 180 € drin. Ich weiß nicht, was da im Moment los ist. Also ich kann mich da schlecht festlegen. Das ist halt
also
leider so.
Jetzt, wo wir über den 76er-Film sprechen, hatte ich so ganz kurz die Eingebung, ach Mensch, halt doch mal die Augen offen, vielleicht kaufst du dir ja doch nochmal. Aber ich glaube, so eine Kopie zu bekommen, wie du sie jetzt hast, das dürfte praktisch unmöglich sein.
Weiß ich nicht, ob das unmöglich ist. Ich habe sie halt noch nicht gesehen. Es wird sie bestimmt noch geben, aber es sind vielleicht auch dann Sammler, die drauf sitzen und sagen, so, der Film bleibt bei mir. Ich habe den King Kong tatsächlich mehrfach besessen. Ja, ich hatte den als Polyesterfassung, ich hatte den als Acetatfassung mit Hüllen, ohne Hüllen. Aber alle Kopien waren vergleichsweise rot, rötlich, stark rötlich. Und deswegen ist es mir auch nicht schwer gefallen, dann zu sagen, komm, ich tue den wieder weg. Und irgendwann finde ich vielleicht mal was Besseres. Und wenn ich mal was Besseres habe, dann habe ich wenigstens auch eine Endfassung, wo ich sage, so, das ist jetzt das Ding. So, und das Glück habe ich halt einfach gehabt. Aber das heißt nicht, dass es nicht woanders auch noch auftaucht.
Ja, jetzt kommt der Cartoon-Freak wieder. Ich hatte, weil es ja demnächst auch in einem Podcast um den Tim und Struppi Zeichentrickfilm der UFA geht, habe ich meine einzelnen Rollen, ich hatte den ganz oft gekauft, auch nur ein Teil oder mal zwei Teile und so weiter, habe ich dann festgestellt, ich habe tatsächlich vier Teile, die fantastische Farben haben, wo ich vorher überhaupt nicht von ausgegangen bin, dass es die überhaupt gibt.
Siehst du? So, und da gibt es nämlich ganz viele, die sagen, es gibt, oder auch Sammler, die sagen, es gibt diesen Film nur noch in Rot. Es gibt keine farbstabilen Fassungen. Da widersprichst du und sagst, nö, stimmt nicht.
Ja.
Siehst du, so geht
genau,
das.
Genau, genau. Ja. Naja, also schönes Thema. Mir fällt nicht mehr viel dazu ein. Und ich glaube, die meisten Infos haben wir jetzt auch rausgequatscht.
Es ist jetzt auch nicht so, wenn ich das mal sagen darf, dass wir jetzt hier so ein 33er gegen 76er Fassung und beide haben so ihre festgefahrene Meinung. Ich bin da durchaus mit bei dir und also auch mir gefällt vom Charme, von der ganzen Arbeit, vom Ablauf die 33er Fassung besser als die von 76. Also wenn ich jetzt beide Fassungen nebeneinander setze. Aber ich finde halt, die 76er Fassung ist zum Teil besser, als sie oft gemacht wird. Sie hat ihre Schwächen, definitiv. Und ob sie jetzt unbedingt nötig gewesen wäre, weiß man auch nicht.
Ja.
Aber es ist okay. Natürlich die 33er Fassung, ich ziehe die am Ende, ziehe ich die auch vor. Also wenn ich jetzt, ich habe beide Blu-rays im Schrank stehen und bevor ich jetzt die 76er in den DVD-Player lege, nehme ich tatsächlich die 33er Fassung. Also von 1933, liebe Freunde, nicht 33 Meter, tollstens da.
Wenn die werten Userinnen und User diesen Podcast zum Beispiel auf YouTube hören, können Sie ja mal in die Kommentare schreiben, welche Version Ihnen besser gefällt.
Ja.
Also das fände ich dann auch mal interessant. Und vielleicht hat ja noch jemand so eine tolle Kopie wie du. Würde mich echt mal interessieren. Ja.
Also du würdest tatsächlich eine gute Kopie noch kaufen wollen, wenn es
ja,
dann mal eine gibt.
Ja,
okay, ja, dann starten wir jetzt hier an der Stelle mal einen Aufruf, liebe Freunde.
Nach unserem Gespräch hätte ich jetzt doch tatsächlich mal wieder Lust, mir die 76er Super 8-Fassung anzuschauen. Ja. Naja. Ja, Lödi, ich sag's mal mit meinen Worten. Du weißt, was jetzt kommt.
Mhm.
Haben wir den King Kong auch abgekaspert.
So sieht's aus. Und wir haben erstaunlich wenig über Dinosaurier gesprochen.
Das stimmt. Das können wir dann in einem anderen Podcast nochmal machen.
Ja.
Ja, sehr schön. Ja, also ich kann an dieser Stelle schon sagen, dieser Podcast hat mir wieder Spaß gemacht und ich freue mich auf das, was da noch kommt. Und ich sage an der Stelle schon mal wie immer Bye-bye.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, mal wieder. Es war auch mir eine große Freude und wir hören uns in einer Woche wieder zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin bleibt uns gewogen. Schaut auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei, www.flimmerkino.tv. Da gibt's alle Videos, alle Podcasts. Und noch mehr. Bis dahin sagen der Thorsten und der Lödi, macht's gut, tschüss, ganz viel Spaß in eurem Flimmerkino und bis bald. Ciao, ciao.
Flimmerkino, der Podcast. Immer donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt. Und auf www.flimmerkino.tv.